So, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Navigator Podcast. Ich hoffe, ihr seid ready für eine neue Episode. Heute mit Diana Huwiler. Diana hat Madame Frigo gegründet vor über 3 Jahren und ist gerade an einem sehr spannenden Punkt, weil sie jetzt muss schauen, wie sie das Projekt in die nächste Phase bringt. Sie hat das ja gegründet, wo sie sich zum Ziel gesetzt hat, eine Tauschplattform zu machen mit diesen Kühlschränken, wo Leute können Essen rein tun und andere Leute können Essen rausnehmen. Sie wird uns das noch im Detail natürlich noch erklären. Aber will das natürlich grösser machen. Sie ist nicht auf Profit aus, sondern als Verein hat sich vorgenommen, natürlich möglichst viel von diesen Kühlschränken aufzustellen, respektive die Plattform Madame Frigo möglichst vielen Leuten zur Verfügung stellen. Da wird sie uns erklären, wie man das angeht, was so Challenges sind in dem ganzen Social Entrepreneurship Bereich und vor allem auch, wie sie das angeht, was sie noch vorhat. Und ja, mega coole Person, mega gute Inspiration für viele Leute, gerade auch Leute, die etwas in die Richtung machen, so im Social Entrepreneurship Bereich. In dem Sinn, hört rein, macht euch Notizen, lasst euch inspirieren, folgt Diana auf allen möglichen Kanälen und auf dem Madame Frigo Kanal natürlich auch. Das ist der Navigator Podcast mit Diana Huwiler. Jetzt geht's los. Okay, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum Navigator Podcast. Ich habe eine richtige Powerfrau vis-à-vis von mir, Diana Huwiler. Danke mal, dass du Zeit genommen hast und da ready bist für den Podcast.
Danke vielmals für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Diana, wir haben uns kennengelernt, ich habe das Gefühl, ziemlich genau vor einem Jahr, wo ich die Valentina gefragt habe, Valentina, musst du mir helfen, ich suche eine weibliche Unternehmerin, die Gas gibt aus dem Raum Luzern für eine Kampagne, die wir gemacht haben für die LukaB. Und dann hat sie gesagt, ja, da musst du Diana schreiben. was ist in den letzten 12 Monaten so gegangen?
Das ist eine gute Frage. Viel. Es war ein sehr entscheidendes Jahr für uns bei Madame Frigo. Wir haben 2018 haben wir unseren Initialpartner Engagement Migro, hat er damals noch geheissen. Heute heisst es Migro Pionierfonds. Das ist ähnlich wie das Kulturprozent. Mhm. Und sie haben uns in den Initialphasen unterstützt, also die ersten 3 Jahre. Und dann im Sommer 2020 hat dann das letzte Jahr mit ihnen gestartet. Das ist dann jetzt von Sommer 2020 bis jetzt. Sommer 2021 gelaufen, genau. Und natürlich immer mit dem Wissen darum, dass sie Projekt 3 Jahre unterstützen. Oder ist das ein sehr entscheidendes Jahr gewesen, dann auch vor allem im Punkte, also vom Finanziellen her. Mhm. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der keine eigene Einnahme hat. Und da sind wir auf Spenden und Sponsoring angewiesen. Und wenn man gerade so gestartet hat und das Glück gehabt hat, so einen super Initialpartner zu haben, ist das natürlich im ersten Moment mega, mega cool. Und man kann gerade losfliegen. Mhm. Und irgendwann so mit der Zeit wird einem bewusst, was das eigentlich ja geheissen hat, so einen grossen Sponsor zu haben. Wie die Migros. Und man kommt irgendwie wieder ein bisschen zurück auf den Boden von der Realität, oder? Und merkt dann so, ups, was passiert jetzt, oder? Was ist denn im 4. Jahr? Und darum ist das Jahr sehr intensiv gewesen, aber auch mega spannend, mega viele Themen zum Fundraising gehabt, Projektstruktur, langfristige Projektarbeit, wie baut man das auf? Und sehr interessantes und spannendes Jahr. Und wir sind glücklicherweise noch weiterhin am Fliegen.
Wir haben es geschafft.
Aber ja, ist natürlich so wie in vielen Startups, ist es so ein kleines, immer wieder ein Höhenflug und dann kommen wieder ein paar Tiefflüge. Aber,
absolut, genau. Absolut. Erzählst du den Leuten in ein paar Worten, also darfst du gerne ausholen, was ist Madame Frigo genau? Vielleicht wie jetzt gestartet vor allem auch und was ist so die Kernbotschaft oder die Kernleistung oder wie nennen wir das so? Die Kernidee einfach. Mhm. In der Madame Frigo.
Ja, ist gut. Madame Frigo, das ist eigentlich ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Bern. Wir setzen uns ein gegen Food Waste in der Schweiz mit Fokus auf Privathaushalt und haben einfache praktische Lösung der Schweizer Bevölkerung wollen anbieten, wie als sie ihre eigene Food Waste am einfachsten können reduzieren. Und wir machen das mit dem Angebot von öffentlichen Kühlschränken. Also wir stellen da verschiedene Standorte in der Schweiz öffentliche Kühlschränke auf, wo man Lebensmittel darüber tauschen kann. Das heisst, wenn man zum Beispiel in die Ferien geht oder zu viel gekauft hat und das nicht mehr selber essen mag, dann kann man zu einem öffentlichen Kühlschrank gehen und die Lebensmittel reinstellen und irgendjemand anderes, der sie braucht, um das Menü zu ergänzen oder sowieso gerade froh ist, um irgendwo gratis Lebensmittel abholen können, dann kann sie dort wieder holen. Also eigentlich so ein bisschen eine Tauschplattform, das ist schon unser Angebot.
Eben, das würde eigentlich, das hast du mir dann auch erklärt letztes Jahr, als ich die kennengelernt habe, so auf den ersten Blick oder auf das erste Mal hören, klingt so nach einer sozialen Lösung, gerade vielleicht wahrscheinlich Leute, die knapp dran sind, Sozialfeld, vielleicht sogar auf der Straße sind, obdachlos sind, weiss auch nicht was. Aber ist eigentlich nicht, also ist mitunter natürlich eine Lösung, vor allem für solche Leute, aber es ist auch genereller gedacht, oder? Also, eben, wie du sagst, Tauschbörsen, oder? Oder was ist eine Tauschplattform?
Genau. Genau. Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Es ist sicher ein Sozialprojekt. Irgendwo. Ja. Und wir haben auch sehr viel, wir tun immer ein bisschen unterscheiden zwischen den sogenannten Bringer und den Holler oder den Geber und den Nehmer, wenn man so will. Und das ist sehr oft ein anderes Publikum. Also, und unter den Holler oder unter den Nehmer hat es auch sehr viele Leute, die ein nicht gesichertes Einkommen haben oder vielleicht eben auch Studenten oder einfach Leute, die froh sind, wenn sie nicht so viel für Lebensmittel zahlen müssen. Aber es ist in dem Sinn nicht der Fokus für uns, also wir will sagen, wir sind ein Sozialprojekt, wir möchten möglichst vielen Leuten gratis Lebensmittel ermöglichen, sondern der Kern von Madame Frigo ist eigentlich, dass man den Tauschgedanken wieder zurückbringt in die Bevölkerung. Also, dass es darum geht, dass nicht immer alles muss neu sein, sondern dass man auch, und gerade im Thema Lebensmittel, wo so einen grossen Einfluss hat auf unsere Bevölkerung, auf den Klimaschutz, auf den CO2-Ausstoss, dass man wie sagt, eigentlich geht es darum, wir haben ja genug Lebensmittel eigentlich da und wir müssen gar nicht so viel produzieren, sondern wenn man wieder ein bisschen zurückkommt zu dem Tauschgedanken, dass man sagt, wie früher, wo man zum Beispiel zu den Nachbarn neu geläutet und gefragt hat, hey, hast du mir noch ein bisschen Mehl oder brauchst du noch ein paar Eier oder was auch immer.
Ja, genau.
Das machen wir heutzutage auch ein bisschen weniger, dass man wie vielleicht den Gedanken wieder durch die öffentlichen Kühlschränke zurückbringen. Das ist eigentlich so der Fokus.
Und das Lustige oder also das Unerwartete, ja, man denkt sich nicht, das ist intuitiv, aber die stehen einfach dort, haben einen grossen Kleber drauf und du machst sie einfach auf und dann bist du beim Kühlschrank. Also ich habe gedacht, ja, vielleicht ist es nur mit einer App-Lösung oder irgendein Zugangscode, aber es ist wirklich so einfach wie möglich gemacht. Oder habt ihr euch auch mal andere Varianten überlegt am Anfang? Wo ihr gesagt habt, ja, wo du denkst, wow, zum Glück haben wir es nicht so gelöst.
Wir haben eigentlich von Anfang an ein Konzept gehabt, das möglichst einfach ist. Also, dass es einerseits einfach ist zum Erzählen. Also, um was geht's?
Ja.
Ja, es ist einfach ein Kühlschrank auf der Strasse.
Ja,
ja,
Frigo.
Ja, genau, es ist einfach ein Frigo. Aber auch, dass man wie sagt, ja, irgendwie, wir wollen auf das Thema Food Waste aufmerksam machen. Und so ein bisschen unter dem Motto eigentlich, wer hat schon jemals einen Kühlschrank auf der Straße gesehen? Also, dass man irgendwie irritiert wird, so, was macht jetzt echt der Kühlschrank mitten auf der Straße? Und dass das irgendwie automatisch auch die Leute ein bisschen zum Denken anregt. Aber das, was du angesprochen hast, so ein bisschen auch der digitale Aspekt, das ist jetzt so ein bisschen etwas, wo wir in der Erweiterung des Projekts dran sind. Also, dass man wie sagt, man muss nicht immer die physischen Kühlschränke aufstellen, sondern es gibt vielleicht auch eben nochmal ein bisschen einfachere Variante, in der man auch digital kann tauschen kann. Also, zum Beispiel über eine Plattform. Dass der Tausch, also es gibt ja eben mega viele coole Apps, schon wie Too Good To Go oder und so weiter. Also, es sind ja wirklich schon viele coole Angebote rum. Aber dass man den Tauschgedanken von Ricardo, von Tutti, von was auch immer, dass man den eigentlich auch auf Lebensmittel kann übertragen kann. Und dass man auch unter den Privathaushalten digital tauschen könnte. Das ist so ein bisschen, sagen wir, eine Weiterführung von Madame Frigo.
Sehr cool. Wir können nachher noch ein bisschen über die Zukunft reden. Was mich aber eher interessiert, ist noch die Zeit vor Madame Frigo zu deiner Person. Du hast vorhin beim Kaffee gesagt, du bist hier in der Region Luzern aufgewachsen, oder? Und bist du immer schon unternehmerisch denkend gewesen? Also irgendwo ist ja... Eben, du hast gesagt, ja, es ist eigentlich Non-Profit und man denkt, ja, es ist ja so gemeinnützige Organisation oder so, aber wenn du mir jetzt erzählst von Fundraising und Businessplan und irgendwie Konzept schreiben, Leute führen, dann bist du eigentlich auch voll Social Entrepreneurship, oder wie man ja sagt. Wie war das vorher?
ja, das ist eine gute Frage. Meine Schwester hat sehr oft daran glauben müssen. Sie hat mit mir Ich habe so Unterlagen ausgearbeitet für sie, wo sie dann hat müssen Matheaufgaben lösen und so. Hat sie natürlich total angeschissen. Und nach dem Projekt Kinderschule ist dann irgendwie die Bibliothek gekommen, wo wir bei uns zuhause eine Bibliothek gemacht haben. Und ich habe das ganze Administrative aufgebaut und wer das dann da kann, Bücher auslehnen. Und sie hat dann müssen die Assistenz machen. Also sie hat wirklich von Anfang an eigentlich immer ein bisschen daran glauben, an irgendwie Ideen, die ich hatte. ich denke, es hat sich so ein bisschen früher davon abzeichnen in der Schule oder das im Matura-Organisationskomitee oder im Musical, meine Matura-Arbeit, die ich gemacht habe, war ein grosses Musical mit 10 Leuten.
Ah, was?
Ja, wow. Natürlich crazy. Auch irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt muss man da noch irgendetwas extra organisieren.
Ja, von die Overachieverin.
Ja, genau. Das hat sich schon früher davon abzeichnen, würde ich sagen, ja. Es macht mir einfach Spass. Also es ist wirklich etwas, wo, so etwas Unternehmerisches, wo mir Spass macht und wo vielleicht auch in der Familie ist. Also auch meine Eltern und meine Grosseltern haben eigene Projekte, sind selbstständig. Es kommt wahrscheinlich ein bisschen von dort.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Du bist aber zu Luzern ins Gymi, oder?
Ja, genau. Ich bin Kanti Alpen-G.
Und nachher bist du auf auf Bern gezügelt, wegen Madame Frigo. Hast du dort vorher noch einen anderen Job gehabt?
Nein, ich bin wegen dem Studium auf Bern
gezügelt. Wegen dem Studium, okay, ja, macht genau. Sinn. Und dann, wie ist denn das vom Studium zu Madame Frigo gewesen, der Übergang? Das weiß ich nicht genau.
Das war eigentlich gerade sehr am Anfang des Studiums gewesen. Wir sind dort im ersten Jahr Rechtswissenschaften gehockt und da sind da ein paar gekommen und haben Impact-Workshop Werbung gemacht dafür. Und zwar ist es dort darum gegangen, von der Idee zum Projekt. Also, ein dreitägiger Workshop, wie schaffen wir es, dass die Idee, die man hat, dass man die am Schluss auch wirklich umsetzt und nicht nur einfach Ideen bleiben. Yeah. Und das habe ich mega cool gefunden, als die gekommen sind. Ich fand, yes, genau das habe ich gesucht. Und gefunden, haben wir dort eingetragen, habe noch nicht so wirklich einen konkreten Plan gehabt, mit was für einem Thema oder mit was für einer Idee ich jetzt dort gegangen. Und da hat sich dann aber in diesem Workshop relativ schnell so das Thema Food Waste herauskristallisiert für mich jetzt. Ja. Eigentlich ja, wegen der Erfahrung damals im Catering, wo ich gearbeitet habe. Und dann haben wir wirklich am Ende des Tages so viele kleine, herzige, zubereitete Desserts müssen hinterher tragen. Also in die Abstellkammer sozusagen und eins nach dem anderen auslöffeln und wegrühren und auslöffeln und wegrühren. Und dort mag ich mich noch gut erinnern, da habe ich das natürlich gemacht, aber ich habe irgendwie probiert, so viel Dessert, wenn ich irgendwie nur kann, anstatt die Güssel in mein Maul zu befördern. Und dann habe ich gefunden, du, der ist mir schlecht geworden.
Ja, Mann, ja.
Ja, scheisse, da habe ich das Gefühl gehabt, nein, das ist irgendwie auch nicht die Lösung. Ich kann nicht einfach immer alles essen. Und ich weiss noch, was mich damals eigentlich fast am meisten irritiert hat, war, dass man die Regelungen hat vom Catering aus, dass man es wegrühren muss, damit es nicht mega erstaunt. Aber ich war dort am Auslöffeln und habe eigentlich so den Blick von anderen Leuten im Raum gesucht. Und wie so, ja, dass man sich anschaut und so das Gefühl hat, hey, shit, ja, ist wirklich mega schlimm, was wir da machen. Und das ist irgendwie wenig passiert. Also die haben dann einfach da neben mir ein bisschen ausgelöffelt.
Yeah.
Und dann habe ich so das Gefühl, ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Gesellschaft angekommen, wo es normal ist, Lebensmittel wegzurühren. Es ist wie nicht mehr etwas mega Spezielles. Und hast du das Gefühl gehabt, so, jetzt muss man glaube etwas irgendwie machen dagegen.
Ja, ich meine, ich glaube auch, wenn man mal irgendwo in einer Mikro oder in einem Coop oder generell, wo es Lebensmittel gibt oder frische Sachen, dann bist du wahrscheinlich mega überrascht, wie viel halt weggeworfen wird oder halt muss, eben, weil es irgendwo Regeln gibt, weiss ich was. Aber es ist echt crazy, eben, wenn man mal dahinter sind, das wirklich mal selber macht. Ich meine, du fühlst dich schlecht, wenn irgendwo Frucht hast, die jetzt vergammelt ist oder so etwas, dann musst du denkst, hat dich das gescheit organisiert, oder? Und wenn das dort also die Masse siehst, das ist schon nochmal anders. Und dann ist dann die Idee gekommen, das zu machen, also aus dem Studenten, also aus dem Workshop aus, dann hast du gesagt, ich entwickle etwas.
Ja, genau. Also es hat sich dann nachher wie, wir sind glaube ich etwa 30 Leute gewesen. Und es haben sich noch wie so Gruppen gebildet zu verschiedenen Themen. Und zum Thema Food Waste sind wir damals 5 Leute gewesen. Und dann ist der erste Tag ist darum gegangen, die Idee eigentlich zu finden oder das Thema, das man will. Und nachher die nächsten Tage ist darum gegangen, Brainstorming zu machen, wie könnte man ein Projekt, so ein Projekt umsetzen. Und innerhalb von dem Workshop ist dann auch die Idee von dem öffentlichen Kühlschrank gekommen. Ja. Und haben dann so ein bisschen das Konzept auf ausarbeitet und auch, ja, so ein bisschen, sagen wir, Konkurrenten in dem Sinn hat man ja nicht unbedingt, weil alle, die sich gegen Food Waste einsetzen, sind ja nicht in dem Sinn. Ja, ja, ist ja eigentlich eine Art komplementierte Arbeit, ja, irgendwie. Ja,
das ist schon gesagt.
Ja, sozusagen. und dann, ja, da hat sich die Idee entwickelt und nach dem Workshop haben wir jetzt zueinander gesagt, also, und jetzt machen wir das auch wirklich. Ja. Genau.
Cool, und dann haben wir das gegründet, das ist ein Verein, nach wie vor.
Ja.
Und dann das sind wir zu dem Mikro gekommen. Also, wie, kannst du echt erzählen, wie ist das, wenn jetzt jemand auch sagt, hey, ich habe eine Idee, vielleicht nicht im Bereich Food, aber sonst irgendetwas. Wie bist du nachher zu so einem Engagement Mikro... Oh, yeah, sorry.
Mikro-Pionierfonds, ja, genau.
Genau, Pionierfonds. wie bist du zu dem gekommen oder wie hat sich das entwickelt?
Es ist eigentlich jetzt beim Mikro-Pionierfonds so, dass sie Projekte scouten, ja. Und nicht, dass man sich dort bewirbt. Und wir haben damals einfach das Glück gehabt, dass wir in eine mega Medienwelle gekommen sind. Also es war jetzt wirklich eigentlich eher ein bisschen ein Zufall gewesen. Ja. Und natürlich ein sehr schöner Zufall, gerade am Anfang schon. Bevor als der erste Kühlschrank gestanden ist, wir haben mal eine Facebook-Seite gemacht für den.
Ja.
Das war in der Lorraine in Bern, gewesen, wo der aufgestellt worden ist. Und der ist schon der Bund gekommen, also die Zeitung, und hat gefunden, gehabt, so, hey, mega cool, wir haben da die Facebook-Seite entdeckt, wie sieht das eigentlich aus, kann man den anschauen? Und dann haben wir gesagt, ja, noch nicht, steht noch gar nicht. Ja. Und dann haben sie gefunden, ja, aber gut, bis wann steht er? Und dann haben wir gefunden, ja, bis nächste Woche.
Ja, genau so.
Ja, irgendwie so. Und dann, ja, der ist dann tatsächlich die Woche drauf gestanden und dann haben wir dort, ist der Artikel gekommen und der hat irgendwie 20 Minuten davor erfahren und dann ist das so losgegangen. Das sind wirklich in 20, 30 verschiedenen Medien gekommen. Inklusive dann bis im Sommer, 10 vor 10, wahrscheinlich so ein bisschen Sommerloch. genau, und ich glaube, so ein bisschen wegen dem, ja, ist dann irgendwann ist der Mikropionier von uns aufmerksam geworden. Und da sind wir so ein bisschen das Verfahren reingekommen. Es ist so ein Drei-Schritt-Verfahren, wo man ja, hat müssen zuerst die Idee vorstellen, nachher ein Canvas ausfüllen und nachher das Budget aufstellen und so weiter. Mhm. Und dort sind wir wieder von verschiedenen Boards, ist nachher hat's müssen bewilligt werden, bis wir dann im... Ich glaube, das war August 18. Ja, haben wir dann gestartet.
Crazy.
Ja.
Und jetzt sind wir eigentlich am Punkt, wo wir gesagt haben, also wie, am Anfang nehme ich an, haben sie gesagt, wow, jetzt haben wir, das hast du gewusst, dass es 3 Jahre ist?
Ja, das genau, das ist eigentlich immer so. Ja.
Okay, und dann hast du gesagt, so, starten wir mal rein, steigen wir mal rein, schauen, was passiert, und dann schauen wir weiter, wenn es so weit ist. Oder wie sind so die Emotionen jetzt gewesen?
Ja, es ist... Man hat eigentlich von Anfang an das gewusst, oder? Ich glaube, bei uns war so die Challenge die, gewesen, dass wir alles junge Studentinnen waren, die eine Idee hatten und wo ein Projekt gestartet haben, eigentlich nach dem Motto Trial and Error. Und öffentliche Kühlschränke hat es ja vorher auch noch nie gegeben. Also es ist ja nicht so, dass es ein Businessmodell wäre, wo man irgendwo auch ein bisschen copy-pasten oder zumindest angelehnt an dem aufbauen, sondern es ist wirklich, dass du das ganze Konzept und die ganze Strategie eigentlich neu erfindest. Und durch das haben wir extrem viele Sachen gut gemacht, aber auch extrem viele Fehler gemacht. Und haben immer stetig eigentlich mit jedem Monat mega viel dazugelernt. Und was wir sicher unterschätzt haben, weil es ein Projekt ist, wo sehr viel auf ehrenamtlichem Engagement basiert und die Leute einfach mega cool und sympathisch finden, haben wir den ganzen Bereich, was die Finanzen anbelangt, unterschätzt, weil es nie ein Thema war. Oder ja. Man ist in diesen Fonds reingekommen und man hat einfach jedes Jahr hat man halt das Geld gehabt, ohne dass man sich bewusst war, was die Summen eigentlich heisst.
Ja.
Und dann eben so im zweiten Jahr hat man dann gemerkt, ups, ja, okay, also das müssen wir jetzt irgendwie stemmen, und zwar selber, ohne dass wir Einnahmen haben, wie machen wir das, oder?
Ja, macht Sinn.
Und das war schon so ein kleines Erwachen gewesen. Und wir haben sicher zu spät angefangen. Darum, ich glaube, so ein bisschen mein Tipp, oder wenn ich nochmal zurück, oder, also, ja, wenn ich sage, was man sicher hätte noch anders machen können, dann ist das einfach genug früh, das ganze Finanzielle durchdenken, genug früh einen Businessplan machen, genug früh, ja.
Wie? Also du hast gesagt, okay, gewisse Sachen ist unterschätzt. Was hast du bei dich selber gelernt in dieser Zeit? Weißt du, du machst als Person ja auch mega viel mit, oder? So also Persönlichkeit, wie sich sie, also ja, was du bei dich selber lernst, was war so dort?
Das ist eine gute Frage. Sehr viel, natürlich. Aber sagen wir vielleicht so ein bisschen, das, was mich am meisten geprägt hat, ist, ich bin eine Person, die sehr gerne und einfach Sachen kann anreissen und ein bisschen weniger gut im Sachen super und aufgeräumt zu Ende führen.
Ja, okay.
Und was ich gelernt habe, ist, es bringt an seinen Schwächen zu arbeiten, aber es bringt eigentlich fast noch mehr an seinen Stärken zu arbeiten. Und das Team so aufzustellen, dass die Schwächen, die man selber hat, durch andere kompensiert werden.
Ah ja, sehr gut. Ja, da können wir jetzt ein kleines Shoutout machen. Janosch, der da hinten hockt im Büro, er macht die ganzen Finanzen, Admin-Sachen und so. Und das ist auch, also, ich habe es zwar weggeschlagen und habe es irgendwie hergebracht, aber seit er da ist, er einfach viel mehr Struktur und er macht das seriös. Und da müssen wir das machen, da müssen wir das machen. Das hilft echt, ja.
Du kennst es in dem Fall.
Ja, bestens, absolut. Ich bin eben auch so, ja. Und das ist wirklich ein guter Tipp eigentlich, dass man nicht immer bleibt, ja, das mache ich nicht so gut, das sollte ich alles besser machen, sondern eigentlich auf dem aufbauen, was du wirklich gut machst. Ich glaube, das bringt auch das Unternehmen am meisten weiter, wenn du die Skills voll kannst pushen. Ja. Vielleicht können wir schnell einen Themenbruch oder einen Einschub machen, was mir noch wichtig ist, oder was wirklich so eine Erkenntnis von mir war. Wir haben letztes Jahr haben die Kampagne gemacht für die Luca Bär. Und dann haben wir so die Personas gehabt und wir haben gesagt, wir haben zwei weibliche Personas und zwei männliche Personas. Und vom Konzept her haben wir gesagt, ja, wir haben, ich weiß nicht, was bei der Frau war, auf jeden Fall wäre sie ein Gründer, oder? Eine Firma gestartet hat. Und dann haben wir aber einen jungen Vater gefunden, genau, das ist der Ding, wir haben den Ronny gefunden, einen jungen Vater, dann haben wir gesagt, na komm, dann haben wir doch eine Gründerin, oder? Und wirklich, also wir haben gesucht und ich hatte x Gründer gehabt, aber nicht, es ist noch schwierig, aus Luzern Gründerinnen zu finden, das war echt nicht so einfach gewesen. Wie nimmst du das so wahr? Wie ist der Austausch so mit, es hat ja auch ein Buch gegeben, wo du dabei gewesen bist, gell? Gründerinnen. Wie nimmst du die ganze Entwicklung wahr hier in der Schweiz? Ich habe das Gefühl, da ist einiges am Tun, oder? Was kannst du dazu ein bisschen sagen? Oder vielleicht andere ermutigen, die jetzt auch zulassen? Ich weiss, es hat ein paar, die zulassen, sagen, ja, kann das Unternehmen gründen.
Es ist lustig, ich habe gerade mit der Valentina letztes Mal über das geredet. Und ich weiss nicht ganz genau, an was es liegt, dass es einfach viel mehr Gründer gibt als Gründerinnen jetzt noch. Sagen bewusst und optimistisch jetzt noch.
Ja, hoffentlich, ja.
Ja. Und ich glaube, ja, wahrscheinlich ist es sicher einerseits, dass man nicht so viele Vorbilder hat. Und kommt durch das auch weniger auf die Idee, glaube ich, als Frau. Auch etwas kann nicht starten. Und ja, auch bei Frauen, man merkt, das kommt immer mehr. Und ich finde das mega eine schöne Bewegung, dass man sich fängt an zu unterstützen. Also eben so ein bisschen von ancheeren.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass man wie einander, gerade als Frauen oder aber auch als Männer, also dass man auch Männer, Frauen ancheert, dass man irgendwo ein bisschen Selbstvertrauen entwickelt, auch dürfen zeigen, was man kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was Männer und Frauen sehr stark unterscheidet. Männer haben nicht so Mühe damit, anzustehen und sagen, da bin ich und das kann ich. Sei das vor einem Publikum live oder sei das auch über die sozialen Medien. Frauen sind innen so zurückhaltend und haben so das Gefühl, ja, ich muss jetzt nicht da bluffen oder was auch immer. Und ja, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass es ein gewisses Selbstverständnis ist für Männer, das einfach zu zeigen und nicht so Mühe damit und Frauen vielleicht dort ein bisschen gehemmter sind. Aber es gibt natürlich immer das eine und das andere. Man kann das ja nicht so einordnen, aber das ist sicher eine Tendenz, wo ich das Gefühl habe. Und ja, dass man sich das einfach zutraut, weil ich glaube, man hat als Frau oder hat man sehr viele auch Qualitäten, die man mitbringt, wo man sich vielleicht gar nicht so bewusst ist, wo es auch braucht. Mhm. Und, aber ich glaube auch dort, ich glaube, Männer und Frauen ergänzen sich sehr gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt eben, ich finde es dann auch immer ein bisschen schwierig, wenn es dann wie plötzlich so eine krasse Gegenbewegung gibt, nur noch Frauen, nur noch Gründerinnen, nur noch das. Ja, genau. Aber einfach, dass es halt wie einfach ganz simpel und einfach überhaupt keine Rolle spielt, ob man jetzt ein Mann ist oder eine Frau, egal was man machen möchte. Und dass man auch ein gewisses Selbstvertrauen drin hat, dass man das schon kann.
Ja, ich sehe es auch ähnlich. Also ich meine, nebst dem, dass man auch überlegen kann oder sich natürlich jetzt gross diskutieren, ja, was sollten Männer alles anders machen, um auf das, die Thematik zu reagieren, wo es auch extrem Punkte gibt, wo viele Männer wirklich krass sollten Sachen auch anders machen, dass die Thematik anders angehen und Sachen anders sehen. Ist mir auch schon nur schon jetzt da bei uns aufgefallen. Ich meine, wir sind relativ viele Frauen auch. Ein paar sind jetzt auch nicht da, aber so, ich merke so, zum Beispiel Zusammenarbeit mit Kunden, oder, wo jetzt zum Beispiel die Jungs viel eher, weißt, wenn irgendeiner ein bisschen dumm da hat, so einen typischen 50-Jährigen, wo die Jungs sich sagen, ja, hurra Double, oder, muss man nicht so kommen, oder? Und dann, manchmal doch gemerkt hast du so bei den Frauen, wo sie gesagt haben, wo plötzlich viel mehr Unsicherheit rum war, völlig unbegründet, oder? Die sind inhaltlich besser qualifiziert, mehr Erfahrung sogar auf der Thematik, die wir machen. Und ich glaube auch, so wie du sagst, so ein bisschen, dass so die Selbstvertrautheit und so ein bisschen auch die Rolle erfahren, also, hey, schau, ich stehe jetzt da. Und eben auch mit dem klarkommen, dass eben, wenn du, meine, du hast das auch miterlebt, oder? Du musst vor Leute herstellen, du musst es pitchen, du musst das, verkaufen. Und das sind nicht einfache Aufgaben, egal Mann oder Frau, oder? Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo man einfach nur mitgeben kann, so, dass auch viele Frauen sich nicht so einen Kopf machen und sagen, hey, schau, just do it, oder? Und das kommt schon gut.
Ja, total.
Und, ja das ist cool. Ist das, auch so ein bisschen, also hast du vielleicht jetzt auch so Feedback bekommen, weil irgendwo bist du auch jetzt ein Vorbild, oder? Man hat dich immer gesehen, hast du das auch schon ein bisschen Feedback bekommen, weil Leute geschrieben haben, hey, ich will etwas gründen und so?
Ich finde es mega cool, ich habe jetzt ein paar Gespräche gehabt mit bekannten Kolleginnen, also von früher, wo ich mal wieder gekauft oder mal wieder mitgegessen. Und die haben mir von ihren eigenen Projekten erzählt, wo sie aber noch nicht so ganz sicher waren, ob sie es jetzt selber machen oder nicht. Und dann haben sie gefunden, komm, reden wir doch mal drüber. Und ich habe das mega cool gefunden, dass so viel Potenzial da ist und so viele coole Ideen und dass einfach manchmal noch so ein bisschen den Kick in Arsch brauchst oder vielleicht noch, noch eine letzte Motivationsspritze. Habe ich damals auch gebraucht oder mit dem Workshop, den wir gemacht haben. Ich weiss nicht, ob wir es dann am Schluss ohne den Workshop überhaupt gemacht hätten, oder? Weiss ja nie so genau. Manchmal braucht es das wie noch so eine letzte Motivation. Hey, im Fall mach's, du kannst es und probier es. Und es ist im Fall überhaupt nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Mhm. Weil du hast so viele Erfahrungen gesammelt in der Zwischenzeit, die dich weiterbringen. Und ja, aber ich denke, wenn man so ein bisschen auch sagen kann, oder wenn man anfängt, Fehler auch als etwas Positives zu sehen, im Sinne von, dass man je mehr Fehler man macht, desto mehr weiss man nachher auch, was man will oder ja, wo die Stärken liegen oder wie man Lösungen findet. Und ich glaube, das ist so etwas, wo die meisten vielleicht ein bisschen Angst haben vor dem Scheitern. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es mal nicht klappt. Natürlich, es geht vielleicht kurz ein bisschen ans Ego. Und man findet es nicht so lustig. Ja, klar, ist natürlich kein schönes Gefühl. Ja. Aber ich glaube, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was ich noch nicht so typisch, auch wenn man es sagt und das Gefühl hat, ja, früher war es nur in den USA so gewesen, jetzt ist es da hergekommen, die Failure-Mentality und so.
Mega.
Ich glaube trotzdem, es ist in der Schweiz auch gleich noch zum Teil zu konservativ. Und dann habe ich gesagt, komm, fahr mal runter, jetzt lass dich die einfach mal machen. Anstatt immer da, du, wo irgendwo seit 15 Jahren im gleichen Unternehmen arbeitest, schon Meinung hast, über irgendjemand, der etwas anreisst, das ist irgendwie schon blöd. Aber was ich auch gerade auf die Schweiz machen möchte, so ein bisschen den Ausblick ein bisschen gestalten über das Thema eben so Social Entrepreneurship, Food Waste oder einfach andere Sachen. Mhm. Wie hat sich das in der Schweiz entwickelt? Ich meine, jetzt sind wir auch schon über 3 Jahre dabei. Mhm. Hast du da gewisse Tendenzen, Trends und so gesehen, wo du sagst, ah, das ist cool, da geht die Zukunft irgendwo auch her?
Ich glaube, was sehr, sehr viel Potenzial zeigt, ist, also anders gestartet, die ganze Klimadiskussion. Das hat mega Fahrt aufgenommen in der letzten Zeit. Es entstehen immer mehr Projekte auch, die sich für weniger CO2-Ausstoß einsetzen, in extrem vielen unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Und das kommt sicher mit der ganzen Klimastreikbewegung. Das hat so ein bisschen, sagen wir, eingeläutet. Andererseits merkt man auch, dass sich immer mehr Unternehmen und Firmen Gedanken machen, zu wie kann man nachhaltige Projekte unterstützen, wie kann man selber nachhaltiger sein. viele Unternehmen, die jetzt auch CSR-Strategien ausarbeiten, genau für das. Und ich denke, das kommt immer mehr. Also Thema Nachhaltigkeit, das ist extrem gefragt. Mhm. Und in dem Punkt gibt es auch wieder verschiedene Sparten, sei das eben im Thema Food Waste, wo auch durch das, dass weniger Food Waste, also durch weniger Lebensmittel verbrannt werden, automatisch auch CO2 kann eingespart mhm. werden. Oder nachhaltigere Kleider. Und das ist, glaube ich, so der Bereich, wo ich das Gefühl habe, extrem viel Potenzial in Zukunft ist, so das ganze Gebäude-Energiesektor. Also mhm. wie kann man Häuser gut sanieren? Also einerseits, wie baut man sie nachhaltig? Mhm. Aber und vor allem, wie kann man die Häuser, die es gibt, oder die Gebäude grundsätzlich sanieren, sodass sie weniger CO2 stoßen. Ich glaube, mhm. das ist so ein sehr vielversprechender Bereich in der Zukunft. Und jetzt immer wieder durch verschiedene Sachen darauf gestoßen bin.
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, wir sehen das auch bei uns im ganzen Bereich Generation Z, eben so Friday for Future, wo einfach etwas auslöst. Oder ob jetzt sich alle richtig verhalten, ist eine andere Thematik. Aber ich glaube, so trotzdem, so das Thema ist mega on und auch bei Firmen und bei Marken auch. Habt ihr auch Anfragen gehabt von Firmen oder von Marken oder irgendwo, die gesagt haben, wir wollen etwas zusammen machen, wenn wir das eben auf unserer CSR-Strategy jetzt drauf haben?
Das wäre schön, wenn es so wäre.
Okay, ja.
ja, also es ist noch lustig, zum Beispiel mit Publibag haben wir mal eine Anfrage ja. geschickt ja. für eine Standortsponsoring. Also wir haben jetzt eben eine neue Strategie, auch wie als wir die langfristige Finanzierung generieren können. Mhm. Das ist mit Unternehmenspartnerschaften, okay. indem wir ein Häuschen zur Verfügung stellt, wo das Unternehmen kann das Logo platzieren kann. Mhm. Für einen Betrag pro Jahr für 3 Jahre. Und dort geht es teilweise ums Logo, es geht aber teilweise auch um die Bespielung von der Seite, zum Beispiel zum Thema, wenn es irgendwie um einen Tauschgedanken geht oder um das Thema Food Waste oder so. Und wir haben dort bei Publibag eine Anfrage platziert und dann haben sie gesagt, mega cool, aber sie würden eigentlich gerne eine andere oder sagen wir grössere Unternehmenspartnerschaft machen mit uns, und zwar okay. mehr im Thema Kommunikationsbereich, also dass wir so Publibag-Körbe, also die Körbe vorne dran mit Werbung bespielt.
Ja. Ah, cool.
Und dass man so eine gemeinsame Social-Media-Präsenz macht, eigentlich zum Thema Dusche. Oder sie sind sehr ähnlich wie wir. Sie nehmen ja auch Velos, wo wir immer wieder verschiedene Leute brauchen, oder? Dass man nicht jeder sein eigenes Velo muss haben. Und das war noch interessant, um zu sehen, aber ich glaube, gerade wenn es um Unternehmen geht, die den gleichen Kerngedanken haben, wenn es ums Duschen geht, mhm. Dann hat es dort Potenzial und dann sehen auch Firmen so das Potenzial, mit uns eine Partnerschaft zu machen.
Voll. Also eure Überlegung ist eigentlich jetzt, dass. Also, die erste Frage ist: Ist denn das Ziel jetzt zwingend, grösser zu wachsen? Also, wie tust du Wachstum definieren? Neue Kühlschränke, mehr Leute, mehr Büro? Oder was ist so. Was richtet ihr euch so?
Wir haben verschiedene so KPIs, aber ich denke, so das, wo wir das Wachstum daran definieren, sind vor allem die Standorte.
Okay.
Also jetzt sind wir bei knapp 80 Standorten.
80 Kühlschränke?
80 Kühlschränke,
ja. Crazy. Hey, wie viele haben wir noch vor einem Jahr gehabt?
Deutlich weniger.
Gell?
Ja, etwa um die Hälfte sind wir gewesen. Ja, es ist jetzt crazy. Vorwärts gegangen.
Mega gut. Gratuliere. Ganz geil.
ja, und das ist sicher so ein bisschen das Ziel. Also, es kommt ein bisschen darauf ab jetzt auch. Einerseits ist der Gedanke, wenn gehen die Leute möglichst viel an den Kühlschrank, wenn werden die möglichst viel gebraucht. Mhm. Und das ist eigentlich dann, wenn sie möglichst einfach mit der Alltagsroutine zu verbinden sind. Mhm. Und es macht fast mehr Sinn, wenn man sagt, man konzentriert sich auf eine Stadt und stellt dort möglichst viele Kühlschränke, ein dichtes Netz an Kühlschränken auf, weil dann laufen wir automatisch an einem vorbei. Oder? Mhm. Und es bringt fast weniger, wenn man zum Beispiel in 10 verschiedenen Städten 3 hat, als in einer Stadt 30. Das ist eigentlich so der Punkt. Und das einerseits, oder eben andererseits, dass man wie sagt, braucht es dann immer die physischen Kühlschränke, oder eben gibt es eine einfachere, digitalere Lösung, wie als man den Tauschgedanken auch noch zusätzlich kann fördern kann. Das sind so ein bisschen, die Punkte, die sich jetzt in der nächsten Zeit werden zeigen, auf was wir uns fokussieren.
Okay, also die Idee ist, dass man dort eine Plattform baut für das, oder? Ist eine Option.
Ist eine Option, ja, genau.
Weil eigentlich, das würdest du dann irgendwie auch skalieren, da wieder so Unternehmer, das ist ein unternehmerischer Begriff, aber weil eigentlich mehr Kühlschränke heisst eigentlich automatisch auch mehr Kosten, oder ist das haltet sich das in Grenzen?
Das ist so, genau. Mehr Kühlschrank heisst eigentlich mehr Kosten. Darum haben wir auch gerade, was diesen Bereich anbelangt, ja, so ein kleines Finanzierungsmodell entwickelt, wo wir sagen, es wird kein Kühlschrank mehr aufgestellt, ohne dass die Kosten gedeckt sind. Weil bis jetzt sind die eigentlich immer durch den Mikropionierfonds gezahlt worden, oder? Und das macht extrem viel aus, weil ich meine, so ein Kühlschrankhäuschen, wenn es aus Metall ist, also wenn es sehr robuste Metallhäuschen, die sind bis zu 2000 Franken.
Yeah.
Und Holzhäuschen sind ja, ein bisschen mehr als 1000. Also das ist dann skaliert, auch, das ist, sind das relativ viele Kosten. Das heisst, entweder wir können sie über eine Stiftung finanzieren, was wir zum Beispiel jetzt in Luzern mit der Albert Köchlin Stiftung können.
Ah, cool.
Oder die Leute bauen das Häuschen selber. Das hat jetzt bei fast 60% der Fälle im letzten Jahr ist das so gewesen, dass wir stellen eigentlich die Kühlschränke, also unsere Standards stellen wir nur auf, also das Wachstum ist eigentlich dynamisch, also wir gehen nie nicht Anfragen platzieren und sagen, hey, wenn ihr einen Kühlschrank, sondern wir gehen eigentlich auf die Anfragen, die wir bekommen, ein.
Okay,
also das wächst eigentlich entsprechend der Nachfrage. Und eben teilweise kommen Leute und sagen, hey, cool, wir wollen in unserem Quartier auch einen Kühlschrank aufstellen, wie machen wir jetzt das? Und dann sagen wir, ja, eben, es sieht so und so aus, dann geben wir einen Bauplan und dann können sie immer noch selber entscheiden, ob sie es selber bauen oder ob sie es wollen, ja, ob sie es nach unserem Design gesponsertes Häuschen haben wollen.
Aber eigentlich könnte jetzt auch eine Firma kommen und sagen, hey, wir würden gerne 5 Madame Frigo-Kühlschränke aufstellen und würden das Logo platzieren, da hat irgendein Partner dabei. Das wäre eigentlich schon cool. Weil eben, weil im Normalfall hast du mehr Standard, dann hast du irgendwo auch Umsatz und eigentlich das Ziel verfolgen dir ja, aber du hast ja nicht einfach Einnahmen, sondern musst schauen, dass jemand einfach halt das finanziert, oder?
Genau.
Okay. Aber das könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, dass es eigentlich, wenn das... Dass es eigentlich ein gutes Modell ist, wo die Leute sagen, hey cool, komm, geben wir auch 5, oder? Oder geben wir einen. Oder meine Firmen können ja schnell mal sagen, um 10'000 Stutz ist es wert, machen eine Story. Für Firmen, und das ist mir vielleicht ein bisschen Doppelmoral nicht, aber so, soll ich auch nicht so ein, wie sagen wir dem, Social Washing, also wie Greenwashing, also so Social Washing, sie sagen, ja, wir haben das Geld, machen wir das. Ich glaube, es muss irgendwo schon mit Herzblut gemacht werden und die Firma muss involviert sein, aber ich kann mir vorstellen, ist auch kommunikativ eine coole Geschichte, oder?
Ja, total. Und ich denke auch gerade die Firmen, eben, die so ein bisschen den Tauschgedanken oder den Nachhaltigkeitsgedanken ja, ihnen ein bisschen zugrunde liegt, ist das sicher etwas, was neu ist. Wir haben jetzt auch schon eben Anfragen platziert bei Unternehmen, die ein bisschen weiter weg sind, auch so ein bisschen mit dem Gedanken, was du gesagt hast. Mega cool, oder? Ich kann dir auch etwas gegen für die Nachhaltigkeit machen, wo sie wie gefunden haben, okay, mega cool eigentlich, aber wo ist der Überschneidungspunkt, oder?
Also Überschneidungspunkt meinst du?
Von ihnen und uns.
Aha, also okay, inhaltlich.
So, ja, warum setzt sich eine Bank jetzt für Food Waste einsetzen? Zum Beispiel.
Ja.
Und das ist
eine gute Sache.
So. Ja, genau. Und ein paar finden es eine gute Sache, aber es ist dann sehr viel so ein bisschen von Goodwill getragen. Eben wie es so ein bisschen beim gut Mikropionierfall ist natürlich sehr neu Lebensmittel.
Ja, macht Sinn.
Macht Sinn. Und Electrolux, wo uns ja alle Kühlschränke sponsert, ist auch sehr neu, weil unser Kerngeschäft geht um Kühlschränke und sind die Kühlschrankhersteller.
Ah, die werden gesponsert für ihn. Das ist
ja cool. Genau, das ist ein Sponsoring.
Ja, aber auch dann, also ich meine, das ist jetzt vielleicht meine Meinung, aber ich glaube, so viele Firmen machen ja auch irgendetwas, wo ich denke, manchmal, ja, so neu ist das auch nicht, aber ihr macht es halt. Und ich meine, das wäre wirklich eine schlaue Sache.
Ja, mega.
Kann ja schon mal mit einem starten.
Ja, voll.
So viel Budget ist dann das auch nicht für dich.
Ja, genau.
Aber es ist cool. Wie ist es mit dem Team? Wie sind die da aufgestellt? Was hast du da für Leute im Team? Was brauchst du da an Leuten oder also Skillsets?
Wir haben im ersten Jahr haben wir mit einem sehr grossen Team gestartet. Wir waren etwa 10 Leute, gewesen, alles Studis. Und haben das Teilzeit gemacht. Und das hat, glaube ich, für diese Phase super gepasst, weil es ist wie sehr darum gegangen, eben mega viele Ideen zu haben, mega viele Sachen auszuprobieren. Und nachher ist das Team im zweiten Jahr ist das so ein bisschen auf circa... Ja, es waren auch noch mal etwa so viele, vielleicht 8. Und jetzt im letzten, also jetzt in dem Jahr, wo wir jetzt gerade sind, sind es jetzt noch 6 und höhere Stellenprozent.
Ja.
Also wir haben einfach verschiedene Stellen haben wir zusammengenommen. Und jetzt haben wir uns Gedanken gemacht, auch über eine langfristige Organisation oder wie es mir aufgestellt ist. Und das ist einerseits Finanzen und Sponsoringgestell. Nachher haben wir die Person, die alle also Community betreut, Standort Ausbau und Betreuung eigentlich. Mhm. Und dann haben wir noch Marketing und Kommunikation. Also es ist eigentlich okay. stemmbar mit 80-100% Stellen.
Ja, okay.
Und gerade zum Beispiel auch, was die Person betrifft, die Standort Betreuung und Ausbau macht, das soll ja auch nicht so sein, dass die Stelle eigentlich linear sich vergrößert entsprechend der Standort. Oder weil dann hast du vielleicht irgendwann, yeah. wenn du 300 Standorte hast, hast du 3 Personen, die das Gleiche machen.
Yeah.
Und dort sind wir jetzt auch so ein bisschen am eine Lösung suchen, wie als Kühlschrankbetreiberinnen untereinander kommunizieren können und sich auch fragen können.
Hat auch wieder effizient.
Genau. Ja.
Was ist denn das Ziel? Also was ist so deine Vision jetzt für die nächsten paar Jahre? So, Gott sei
Dank. Sag mal so, die ganz, ganz, ganz grosse Vision, die wäre eigentlich, dass man wie sagt, wir haben Recyclingstellen, wir haben Selektautomaten, und wir haben die öffentlichen Kühlschränke.
Ah, geil. Okay. Sehr gut. Ja, cool.
Genau. So ein bisschen als Teil vom Stadtbild. Dass es völlig normal ist, eigentlich, dass es die gibt und dass wir die brauchen
können. Das habe ich im Fall auch gerade gedacht, so Stadtbild. Ich habe mir überlegt, zum Beispiel so in China oder so, hast du so vor 3-4 Jahren so auch die Shared Bikes gehabt. Und dann haben halt, das ist schon crazy gewesen. Ich weiss nicht, der Loris hat dort gearbeitet, ich bin dann besuchen. Und dann haben halt, das Stadtbild ist ja der Prä von diesen gelben Velos. Hast du gewusst, das sind die mit dem Schloss. Dann gibt es die orangen Velos, die haben, glaube ich, irgendeine App und die grünen. Und das war jetzt nicht so super cool gewesen, weil irgendwann ist es zu viel gewesen, obwohl der Gedanke gut war, oder? Aber es war fast ein bisschen too much gewesen, weil die sind verdammt rumgelegen. Aber es war irgendwie lässig gewesen, weil es hat auch etwas verkörpert. So, hey, voll der Sharing-Gedanke, man sollte nimm das Velo und nicht den Dörf oder das Auto oder was auch immer. Und andere haben eben auch gedacht, das ist, würde wahrscheinlich gut passen, das ist immer eine coole Story, wenn du jemandem die Stadt zeigst, dass, ja, das ist so ein Madame Frigo, weißt du? Ah, kennst du das nicht? Mal, weißt du? Oder? Das ist eigentlich, wenn du jetzt Gäste hast aus dem Ausland oder so, das ist ja noch lässig. Okay, cool.
Das wäre natürlich cool, ja. Aber das braucht noch ein paar Jahre.
Ja.
Genau.
Ich finde es mega cool, wie du es machst. Und irgendwie, ich finde auch den Gedanken einfach cool, dass man eben so voll unternehmerisch angeht. Weil ich glaube, das macht auch Sinn. Weil viele gute Sachen werden angerissen, aber sie sind vielleicht zum Teil nicht ganz. Also ich rede jetzt von der Organisation nicht nachhaltig, weil es halt einfach so aus Goodwill gemacht ist. Und ich meine, da ist ja auch viel Goodwill dabei, aber man geht es professionell an. Eben als Firma müssen Geld finden und all das und haben es können machen. Ich habe noch 2 Fragen, wahrscheinlich. Die erste Frage, die ich habe, ist, was oder wie informierst du dich, respektive gibt es Plattformen, Blogs oder Artikel oder irgendetwas, wo du liest oder dich informierst, vielleicht auch Instagram-Profil, wo Leute sagen, hey, das ist mega cool. Klar, jetzt ist mal dir folgen und Madame Frigo natürlich, aber auch gibt es Sachen, wo die Leute verfolgen lassen sollen, zum informieren und ein bisschen up-to-date bleiben?
Los, was ich täglich auschecke, ist Neowiso.
Yeah. Sehr gut.
Ich wollte einfach hier schnell ein Date.
Ja, danke.
Nein, ich finde es super, was ihr macht. Mega cool.
Ja, merci.
Ja, wirklich. Momentan ist es sicher noch so, dass wir über Slack beim Mikropionierfonds mit den einzelnen Projekten sich austauschen
können. Ah ja, cool.
Das ist wirklich mega cool. Oder auch, wo wir manchmal so Sessions machen zu Themen, die irgendwie Projekte gemeinsam beschäftigt, wo man wie sich austauscht darüber oder einfach auch mal telefoniert und sagt, hey, ich habe gehört, bestimmt von den gleichen Challenges. Grundsätzlich, glaube ich, ist der Austausch einfach mega wichtig. Also, dass man, ja, selbst auch wenn man nicht so ein konkretes Ziel hat, was man jetzt ganz genau miteinander austauschen will, dann geht es eigentlich so sehr oft darum, dass man wie einfach mal das Telefon in die Hand nimmt und sagt, hey, wie läuft das eigentlich bei euch so? Oder was für Challenges habt ihr? Und dass man wie auch so ein bisschen vom Know-how vom anderen auch dürfen und selbst profitieren. Und ja, also ich glaube, es ist eher so ein der direkte Kontakt, den ich suche mit den Leuten, wo ich vielleicht teilweise einfach mal anschreibe und sage, hey, eben, wie ist das bei euch? Teilweise auch bei Projekten über Social Media oder so, die ich vielleicht gar nicht so direkt kenne oder so, sich einfach austauscht. Aber so konkret, ja, ich denke, das ist jetzt momentan so die primäre Plattform. Sonst muss ich mich da auch noch ein bisschen
einlassen. Ja, ich meine, macht das Sinn, dass du natürlich gerade an dem Projekt dran bist, das hilft sicher mega viel. Und die zweite Frage, das ist eigentlich immer so die letzte Frage, die ich immer stelle, meine Gäste, ist, wenn es so eine Regel oder eine Erkenntnis gibt in deinem Leben, wo du jetzt als das einzig alleinstehen würdest, an der nächsten Generation mitgeben oder deinen Kind oder anderen Kind von Kolleginnen oder was immer, wenn es eine Weisheit, eine Regel, eine Einstellung oder irgendetwas gibt, was würdest du jetzt aktuell sagen?
Ich glaube, es gibt nicht den Weg. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen die Erkenntnis. Ich habe mich sehr oft austauscht mit anderen, was mega, mega wichtig war und was ich auch jedem würde empfehlen. Aber ich glaube, man darf ein bisschen auf sein eigenes Bauchgefühl hören. Und, sehr cool. Und man darf es auch mal anders machen als andere. Man muss ja, da nicht Hemmungen haben, vielleicht irgendwie mal etwas so machen, wie alle anderen finden, das klappt doch eh nie.
Sehr cool. Ja, Jana, du hast gesagt, bevor wir aufgenommen haben, so, ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Ich habe gesagt, das hat sicher geklappt, das ist ein Weltklasse geschlagen, muss ich sagen. Danke mal für deine Zeit, mega danke spannend dir. War. Sehr gerne irgendwo in einem Jahr oder so nochmal, dann können wir wieder ein Update machen, schauen wir, wo wir hergekommen sind und was wir alles erreicht haben. Danke auch allen, die zugelassen haben, da neue Episode vom Navigator Podcast. Wie immer, ihr wisst, könnt ihr schreiben. Also eins ist Diana und Madame Frigo. Folgt ihr, schaut das Ganze an, was sie machen, unterstützt sie. Vor allem, wenn ihr einen Brand habt oder irgendetwas, schreibt ihr, sagt, komm, wir nehmen 2, 3 von diesen Kühlschränken und baut die irgendwo her, das wäre natürlich genial. Und sonst könnt ihr mir schreiben, wenn ihr Ideen habt für Gäste oder für Themen oder für Sachen, die halt euch wichtig sind, dann nehmen wir das da gerne auf vom Podcast. Wie immer am Samstag hauen wir neue Episoden raus, das ist unser Ziel. Hast du noch etwas, was ich sagen
wollte? Es war cool gewesen, danke vielmals.
Okay. Sehr gerne, danke auch. Euch allen eine gute Zeit, bleibt gesund und bleibt vor allem zufrieden, gebt Vollgas und bis zum nächsten Mal.